zu mir. Und meine Frau hat ein paar Fragen an den Scheich. Und natürlich, die gerade neu im Islam, sie muss ja ein paar wissen. Dann sagt sie zu dem Scheich, sag mal, wie ist die Altersversorgung im Islam? Wie regelt ihr das? Sie möchte mal wissen, wie Versicherungen und so und so. Aber der Scheich, ich kenne ihn mit seiner Weisheit. Er gibt ihr eine indirekte Antwort. Er sagt ihr, ich wohne in Riyadh. Die Frage war woanders. Er sagt, ich wohne in Riyadh, in einem Gebäude. Über mich wohnt mein Bruder mit seiner Frau und Kindern. Und über ihm wohnt meine Schwester mit Frau, mit Mann und Kindern. Und über ihm wohnt mein zweiter Bruder und dritter Bruder. Die Familie sind in einem hohen Gebäude. Und er sagt ihr, weißt du was? Oft haben wir ein großes familiärisches Problem, dass die Brüder und Schwestern miteinander streiten. Warum? Nein, du hast meine Eltern einen Monat lang bei dir. Jetzt bin ich dran. Nein, 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 jetzt bin ich dran. Sie sind jetzt bei mir. Nein, du kriegst sie nicht. Sie sind bei mir. Der andere sagt, ich muss. Und dann müssen sie unbedingt, wie heißt der Qur'an, also ein paar Steine, damit sie wählen, wer? Lose. Sie müssen Lose machen, wer die Eltern, wer die Ehre hat, die Eltern bei sich zu haben. Und die Mama und die Mutter sagt, ja, ja, bitte sei nicht traurig, lass mich mal zu ihm. Und sie geht zu ihm, die ist wie eine Königin. Und dann geht sie zu anderen Familie, sie ist wie eine Königin. Meine Frau begann die Tränen und die Tränen kamen von ihren Augen, weil sie verstanden hat, was die Altersversorgung bei uns ist. Menschen zu erziehen, nach der Ehre und Respekt der Eltern. Eltern kommen in zweite Stufe. Nach Allah subhanahu wa ta'ala und nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir ehren sie, wir respektieren sie. Und wir geben alles für unsere Eltern, damit es ihnen gut geht. Und einer, der seine Eltern missachtet oder misshandelt, der ist verflucht, verdammt vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und er kriegt nicht den Schlüssel zum Paradies. Wenn du dies weißt, wie willst du deine Eltern behandeln? Wie willst du sie behandeln? Das ist die richtige Altersversorgung, was der Islam hat. Natürlich, das heißt nicht, dass wir nicht an das Materialistische denken. Material. Wir denken daran, wir dürfen. Was wir nicht dürfen, dass wir das in Herzen legen. Dass das unsere Rettung ist. Weil diese Rettung kann dir weg verschwinden wie diesem Mann mit dem Garten. Oder? Also, das, was mich gewundert hat, war das so. Wenn man hohen Alter erreicht, man bereitet sich für den Tod. Das habe ich selber gesagt gestern. Ach, ich habe ein NTV, einen Film gesehen für ältere Leute und so, wie sie arbeiten. Und dann sage ich, also, wenn ich älter, alt bin, dann möchte ich meine Zeit nur für das Wissen und für die Vorbereitung für das Jenseits machen. Und dann kommt das bei mir in den Kopf. Stopp. Möge Allah mich doch befestigen. Und möge Allah uns alle befestigen. Du denkst zwar so, aber die Sachen ändern sich. Und deswegen möge Allah unsere Herzen immer auf seinen Weg recht leiten, dass wir immer, immer das Treffen mit ihm wünschen. Jetzt kommen wir zu unserem Beispiel. Was meint Allah mit diesem Beispiel? Was will er uns sagen? Wisst ihr was? Wenn wir nicht die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätten, wir hätten nicht verstanden, was dieser Brief heißt. Wenn wir nicht die Sunna hätten. Deswegen sagen wir zu denjenigen, die sagen, nein, nur Koran, nur Koran. Lass uns von Überlieferungen von Muhammad. Dann sagen wir ihm, na, erklär uns das, Monsieur. Erklär uns, wie viel man pro Tag beten muss und wie viele Raka'a und wie man beten soll, wie man Hajj machen soll. Die Sunna ist ein zweiter Teil. Derjenige, der die Sunna verleugnet oder ablehnt, er ist Kafir, Kafir, Kafir. Was heißt das? Er gehört nicht zum Islam. Weil zwei Sätze, damit kommst du zum Islam. Ashhadu an la ilaha illallah, Quran. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, Sunna. Die beiden müssen in deinem Leben sein. Und deswegen sagt Muhammad s.a.w., indem er uns warnt, la alfayanna ahadak. Das ist Hadith bei Tirmidhi. Muttaki'an ala arikatihi. Ya'tihi al-amru min amri. Mimma amartu bihi au nahaytu anhu. Fayaqulu la adri. Ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Er sagt, sallallahu alaihi wasallam, ich will nicht später nach mir erfahren, dass es Leute geben wird, möge Allah uns davor schützen, dass es Leute geben wird. Manche von ihnen, der liegt sich auf dem Bett und er sagt, Leute, lasst euch, konzentriert euch nur auf den Koran. Was ihr von Erlaubten findet, das ist erlaubt. Und was ihr von verbotenen Dingen findet, das ist verboten. Nichts mehr, nur Koran. Dann sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe zwei Dinge bekommen. Ich habe den Koran bekommen und nochmal das Gleiche bekommen. Das ist die Sunna von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagt Allah im Koran, in Surat Nahl, Aya 44, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابِ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Und wir haben dir die Offenbarung gegeben. Warum? Damit du den Menschen ausführlich erläuterst und erzählst, was in dieser Offenbarung steht. Das heißt, wir brauchen seine Erläuterungen. Wir brauchen seine Anweisungen. Eine Frau kam zu Umar oder zu Abdullah ibn Abbas. Sie sagt ihm, ja, Abdullah ibn Abbas. Oder sie kommt zu Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Sie kam zu ihm, ja, Abdullah, ich habe gehört, dass du sagst, Allah verflucht diejenigen Frauen, die Augenbrauen zupfen und die zupfen lassen und die tätowieren und tätowieren lassen. Ist das richtig, dass du sowas sagst? Er sagt ihr, ja, es ist richtig. Dann sagt sie ihm, warte mal aber, ich habe den ganzen Koran gelesen und ich habe nirgendwo gefunden, dass Allah sowas gesagt hat. Woher hast du das? Dann sagt er ihr, im kunti qara'tihi laqad wajadtihi. Wenn du das wirklich gelesen hast im Koran, wenn du den Koran wirklich gelesen hast, dann musstest du das finden. Hä? Wo steht denn das? Dann liest er, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Alles, was euch der Gesandte sagt, ihr sollt das tun. Und alles, wovon er euch warnt, ihr sollt euch davon fernhalten. Und dann sagt er, dann sagt sie, ja, diese Eier habe ich gelesen. Dann sagt er, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen hören, Allah verflucht die Zupfen und die Zupfen lassen und die tätowieren und tätowieren lassen. Also eine Gleichungssystem. Das heißt, hast du das im Koran gelesen, dass wir ihm gehorchen müssen? Ja, also ich habe ihn gehört, er hat so und so und so gesagt. Was bleibt dir übrig? Gehorche ihn. Also, liebe Brüder, die Sunna ist wichtig. Deswegen haben wir gesucht, gibt es irgendwo in der Sunna, was dieses Gleichnis erzählt und erläutert? Dann haben wir in Bukhari auch Folgendes gefunden. أخرج البخاري عن ابن عباس قال قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبي فيما ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم قال عمر ثم قال فقال ابن عباس في نفسي منها شيء فقال يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل قال عمر أي عمل قال ابن عباس لرجل غني عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله صحيح البخاري und für Bruder Muhammad Ali Nummer 42-64. Pass auf. So, der Hadith lautet, Umar ibn al-Khattab, der zweite Khalif, saß einmal mit seinen Beratern, Großgelehrten von den Sahaba und alle von den älteren Sahaba, die graue Haare bekommen haben, die viel Wissen haben und viel gekämpft haben mit Muhammad sallallahu alaihi wasallam und Schlachten erlebt haben, alles Mögliche. Und sie sind in zweiter Khilafa, sie sitzen in Beratungs, und guck mal, wie die Beratung, Allahu Akbar, wie die Beratung von den Präsidenten damals war, wie ihre Gespräche und wie ihre Themen waren, nicht über das und das, sie haben auch über Koran erzählt. Mit seinem Berater sagt, sag mal Leute, diese Aya im Al-Baqarah, wünscht einer von euch, dass er einen Garten besäße mit Palmen und die Eier. Für was? Was ist damit gemeint in dieser Eier? Dann sagten diese großen Gelehrten von Sahaba, Allahu A'lam, Allah weiß es am besten. Dann ist Umar zornig geworden. Er sagt, nee, sagt, wir wissen oder wir wissen nicht. Normalerweise. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man gefragt wird und man weiß nicht, dann soll man sagen, Allahu a'lam. Warum ist er zornig geworden? Warum? Umar ibn al-Khattab hatte eine andere Absicht. Er will ihnen zeigen, dass sie in dieser Sache kein Wissen haben. Und der kleine Jüngling, Abdullah ibn Abbas, der gerade 15 Jahre alt war, dass er besser weiß als sie, die Älteren. Warum? Weil sie ihm immer gesagt haben, lass diesen Vetter, diesen Jüngling von unseren Beratungssitzung weg. Er ist doch klein und er sitzt mit uns. Lass ihn weg. Aber Abdullah ibn Abbas, obwohl er noch jung ist, Muhammad s.a.w. hat für ihn gebeten, dass Allah ihm Wissen und Verständnis in der Religion gibt. Und deswegen hat Umar ibn Khattab ihn immer näher zu ihm gebracht. Er wollte an der Zeit zeigen, dass Abdullah ibn Abbas doch eine höhere Stellung hat, als sie im Wissen. Auch wenn er, 15 Jahre alt ist. Deswegen war er zornig. Sie sagen, Allahu A'lam. Er sagt, nein. Sagt, wir wissen oder wir wissen nicht. Dann sagen sie, okay, wir wissen nicht. Schön. Dann kommt er zu Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, der kleine Jüngling, sagt, في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. Ich habe da drin etwas über diese Aya, was ich sagen kann. Dann sagt er ihm, قل يا ابن عم رسول الله ولا تحقر نفسك. Sprich, o Cousin des Gesandten Allahs, und schätze dich nicht runter. Und schätze dich nicht runter. Warum sagt er ihm, schätze dich nicht runter? Weil er weiß, dass die anderen immer ihn gestört haben. Lass ihn weg. Und er hat sich immer runtergeschätzt. Aber Umar sagt er ihm, sag und sprech. Bevor wir sagen, was seine Erklärung für diese Aya ist, Gleiches ist passiert auch noch einmal. Als sie zusammen waren, Hadith auch sahih, Umar ibn Khattab sagte zu den Sahaba, diesen Großen, Leute, erklärt mir diese Aya. Ihr kennt alle diese Aya, alle Muslimen. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Wenn die Hilfe von Allah kommt und du siehst, dass die Menschen in Scharen zum Islam reinkommen, dann lobpreise deinen Herrn und bitte um Vergebung. Dann sagt er, wer erklärt mir und erläutert mir diese Aya? Diese alte Sahaba, die sagen, ja, das ist damit gemeint, Allah sagt zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn die Hilfe von Allah kommt, indem ihr Mekka erobert und du siehst, dass die Menschen alle in Scharen zum Islam kommen, dann bete Allah um Vergebung und lobpreise ihn. Sie haben das erklärt, was da ist. Dann sagt Abdullah ibn Abbas, der kleine Jüngling, ich sehe da was anderes. Aha, siehst du da was anderes? Sag, erzähl uns mal was. Er sagt, ich sehe nur, dass Allah seinen Gesandten sagt, der Termin für deinen Tod und für deinen Sterbetag ist gekommen. Bereite dich dafür vor. Du wirst demnächst sterben. Wo steht denn das? Das sind die Schlüssel und die Geheimnisse, die Allah manchen Leuten gibt und erwählt sie mit seinem Wissen, mit seiner Weisheit. Wo steht das? Natürlich. Wenn die Hilfe von Allah kommt und du siehst, dass die Menschen in Scharen zum Islam kommen, das heißt, dein Auftrag, O Muhammad, ist erledigt, du hast alles gemacht, dann bete um Vergebung. Was heißt das? Dann bereite dich seelisch für sterben. Und lobpreise Allah. Das heißt, diene Allah subhanahu wa ta'ala und konzentriere dich auf Ibadah, weil du demnächst sterben wirst. Wer hat das erkannt? Der kleine Jüngling, Abdullah ibn Abbas. Deswegen muss ich hier sagen, Leute, wir dürfen keinen Scheich runterschätzen. Und keinen Wissenden und keinen Da'iya, egal wie diese Da'iya ist, hat er ein bisschen Wissen nach deinen Augen oder weniger? Das Wissen und das richtige Wissen weiß nur Allah. Es gibt manche Leute, sie verstehen das Außen. Und manche Leute verstehen die Geheimnisse und das Innen. Und das gibt Allah, wenn er will, wann er will und wie er will. Allah Ta'ala sagt, يُوتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءَ. Er gibt die Weisheit, wem er will. Und dem Weisheit gegeben wurde, der hat alles Gutes bei sich. Deswegen schätze niemanden runter. Und besonders, liebe Brüder, liebe Schwestern, wir dürfen nicht die Ulama und die Wissenden und die Mashayikh und die Duat runterschätzen, erniedrigen, beleidigen, beschimpfen, weil du nicht weißt, ob Allah subhanahu wa ta'ala ihm eine Besonderheit gegeben hat von seiner Weisheit oder nicht. Und schätze ihn nicht runter, sondern hab Respekt, wenn du wirklich nach Rettung suchen möchtest. Und dann kommen wir zu der Sache, wie Abdullah ibn Abbas das erklärt hat. Er sagt ihm, dieses Gleichnis wurde für Taten geprägt. Was ist für Taten? Ein Mann, der sein ganzes Leben nur gute Taten verrichtet hat. Nur Hasanat, Gottesdienste, alles hat er gut gemacht. Hajj, Zakat, Jihad, Salat, alles hat er schön, er verrichtet so viele Sachen. Almosen hat er gegeben. Das sind die Früchte. Und das ist diese Palmen. Und das ist diese Garten. Das sind die schönen Taten. Die sind in diesem Gleichnis als Garten mit Palmen und Früchten und alle Arten von Früchten, was? Verglichen. Das ist ein Mann, der so war, immer. Mu'min war auf dem guten Weg. Er hält sich fern von den Sünden. Er geht nur nach dem guten Weg. Er will die Sunna, alles Mögliche. Und auf einmal schickt Allah der Satan zu ihm. Als Prüfung. Der Satan kommt zu ihm. Der Satan bringt ihn in eine Versuchung. Komm, das ist falsch. Komm. Und er gibt ihm Zweifel. Komm, beschimpfe den. Komm, beleidige den. Komm, beleidige dein Scheich. Beleidige dein Lehrer. Der ist in der Irre. Komm. Er bringt ihm alles Schönes. Und er vergisst das Gute und die Früchte und die Palmen und die Datteln und die Ernte, die er in mehreren Jahren geerntet hat. Und der Scheitan kommt zu ihm. Er sagt ihm, komm, lass dich von allen diesen Dingen beschimpfe und beleidige und verabscheue. Und du bist auf dem richtigen Weg. Er weiß nicht, dass er in einer Versuchung ist. Er weiß nicht, dass Allah ihm den Satan geschickt hat, damit er ihn entführt. Und was macht er? Er sagt, okay, dann tut er Schlechtes. Sünden. Er, wal'iyadu billah, nimmt Rechte von den Menschen. Er tut Sünden. Er überschreitet die Grenzen Allahs. Er wird mutig gegenüber die Grenzen Allahs. Er sündigt. Er frevelt. Er übt üble Nachrede. Er macht schlimme Dinge. Er verbreitet Zwietracht. Haram tut er. Alle Türen von dem Haram geht er rein. Sein Herz wird schmutzig. Was passiert? Der Wirbelsturm kommt. Heiß und glühend heiß. Der Wind, das ist die Zuneigungen. Und diese Gelüste und der Hitze ist diese Mehrdeutigkeit. Naru al-Shubuhat wa Bardu al-Shahawat. Rihu al-Shahawat. Rihu al-Shahawat وحروا الشبهات. Das heißt, der Wind von den Gelüsten kommt auf ihn und die Hitze von den Mehrdeutigkeiten. Und dann dreht er sich und er ist ein ganz anderer Mensch. Er verbrennt alle seine guten Taten. Er verbrennt die Hasanat und danach, danke, stirbt er. Er stirbt und er geht in der Hölle. Das ist damit gemeint. Das ist damit gemeint. Pass auf, lieber Bruder, wenn du auf dem guten Weg von Allah Ta'ala bist, sei nicht stolz und überheblich und sag nicht, ich bin in Sicherheit, ich bin fest im Weg. Nein, bitte Allah um Befestigung. Es kann sein, dass du irgendwie in Versuchung gebracht wirst und dann, was, bestehst du nicht die Prüfung. Möge Allah uns alle schützen. Möge Allah uns davor bewahren, dass wir in den Versuchungen raten und dass wir verlieren und nicht bestehen. Deswegen sagt Allah Ta'ala in mehreren Ayaten im Koran, wie einer von Tabi'in, Fudayl ibn Iyad, er hat die ganze Nacht gebetet und stehend wiederholt er nur ein Vers. Nur ein Vers. Wiederholt das und er weint die ganze Nacht. Was sagt er? وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ Und am Tag der Auferstehung wird ihnen gezeigt, womit sie nicht gerechnet haben. Es werden dir Dinge gezeigt am Tag der Auferstehung von schlimmen Taten, die du begangen hast, womit du nicht gerechnet hast. Du hast die gar nicht im Kopf gehabt. Du hast die gar nicht gesehen, aber du hast die getan. Und am Tag der Auferstehung kommst du, du bist froh, du denkst, ich habe gute Taten errichtet. Ich war Mu'min. Ich habe die Sunna gemacht. Ich habe meine Gebete rechtzeitig gemacht. Ich habe gefastet. Ich habe alles getan. Auf einmal macht dir Allah Ta'ala alles auf. Und du siehst Sünden, die für dich in diesseits klein waren. Wie eine Fliege, wie ein Stäubchen. Und Allah, bei Allah sind sie gewaltig und groß. Du hast Menschen beleidigt. Du hast nach üble Nachrede verbreitet. Du hast Zwietracht unter den Gläubigen verbreitet. Du hast getötet oder du hast verletzt oder du hast Schlimmes gemacht. Allah subhanahu wa ta'ala macht dir alles in der Nichte. Und darüber sagt Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأُنَاسِ أَعْمَالُهُمْ مِثْلَ جِبَالِ تُهَامَةِ Am Tag der Auferstehung kommen Leute, ihre Taten sind wie die Gebirge von Tuhama. Die sind in Medina, diese Gebirge, Tuhama. So groß wie die Gebirge von Tuhama sind ihre Taten. Und dann macht Allah Ta'ala diese Gebirge alle zunichte. Die Sahaba haben Angst. Sie sagen, O Gesandte Allahs, beschreibe sie uns. Nicht, dass wir zu ihnen gehören, ohne dass wir es merken. Dann sagt er, أولئك قوم كلما خلوا بمحارم الله انتهكوها. Das sind Leute, wenn sie alleine vor den Versuchungen sind und vor den Grenzen Allahs sind, gleich fallen sie. Immer wenn eine Versuchung, wenn ein Gebot, wenn eine Grenze vor ihnen gestellt wird, gleich fallen sie runter. Auch wenn ihre Taten gut sind, sie überschreiten die Grenze Allahs und sie gehen in Versuchungen rein. Am Tag der Auferstehung verlieren sie, wal'iyadu billah, alles. Schätze niemals deine Sünde als klein. Du sagst, ach, das ist nur ein Wort. Das ist ja gar nichts. Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich habe ihn nicht verletzt. Und du weißt nicht, dass die Verletzung der Zunge manchmal schlimmer als die Verletzung des Schwerts. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, وَإِنَّ الرَّجُلَ
لا يتلفظ بالكلمة من سخط الله، لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، بي بخاري ومسلم. Und manche Leute, manche von euch, manche sprechen oder spricht ein Wort, was Allahs Zorn erlangt und erregt. Und durch dieses Wort landet in der Hölle 70 Jahre tief. Pass auf, liebe Bruder, auf deine Zunge. Pass auf, was du da sagst. Pass auf, wenn du vor einer Versuchung bist, dass du alle deine Früchte und deine Ernte verlierst, wie dieser alte Mann, der alles verloren hat in einer Zeit, wo alles gebraucht hat. Und dann kommen wir zu einer wichtigen Sache. Viele Leute, sie sind im ganzen Leben auf dem guten Weg. Und wenn sie den hohen Alter erreichen, dann bekommen sie eine Versuchung. Der Scheitan kommt, er öffnet ihnen eine Tür und dann gehen sie rein. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt über sie, manche von euch tun und verrichten die Taten von den Paradiesbewohnern ihr ganzes Leben, bis sie eine Entfernung von einem Ellenbogen zum Paradies haben. Das heißt, sie sind fast was? Drinnen. Und dann kommt die Versuchung, kommt der Befehl und das Wort Allahs auf sie. Und dann bestehen sie nicht, gehen sie durch, und sie da fallen durch. Und dann sterben sie mit diesem Zustand und dann gehen sie in die Hölle. Das macht Angst. Und manche andere, sie machen ihr Leben, machen ist immer Rettungswort für die Ausländer. Ja, das ist, sie machen es, das Wort kommt bei mir nicht. Sie verbringen das ganze Leben in schlechten Dingen. Okay? Sie verbringen das in schlechten Dingen, nur schlechte Sachen. Bis sie einen Ellenbogen Entfernung vor der Hölle haben. Fast wäre in der Hölle. Und dann kommt die Reue. Und dann nimmt den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala und dann stirbt er. Und dann kommt wohin? Ins Paradies. Deswegen sage ich dir, Bruder, bitte Allah um Befestigung. Du kannst in jeder Zeit puff in der Irre gehen. Viele Leute haben nicht aufgepasst. Sie denken, sie sind gut. Und auf einmal waren sie mit dem Fuß auf der anderen Weg. Deswegen sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Gleichnis wieder. Darab Allahu lak mathalan fastami'u lahu. Allah prägt euch ein Beispiel. Hört dazu. Ein Rufer ruft am Ende von einem Weg. Dieser Weg ist durch zwei Mauern gemauert oder begrenzt. An den Mauern sind Vorhänge. Hinter den Vorhängen gibt es offene Türen. Dann sagte Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Rufer ist Allah. Er ruft euch zum geraden Weg, zum Paradies. Die Mauer sind die Grenze Allahs und die Gebote Allahs. Überschreitet die nicht. Die Vorhänge sind die Versuchungen. Und die Türen sind die Türen des Satans. Jeder, der seinen Schritt in diesen Tür reingemacht hat, der geht in der Irre. Vorsicht, dass du den Vorhang berührst und sagst, ich möchte nur gucken. Vorsicht, dass du deinen Fuß in diese Tür reinmachst und du sagst, ich möchte nur ein bisschen mal gucken und dann komme ich zurück. Allahu Akbar. Du machst deinen Fuß raus und dann puff, gehst du in ein Brunnenloch. Und dann hast du das schwer, zurückzukehren. Vorsicht, die Vorhänge zu berühren. Vorsicht, nicht an den Mauer laufen. Am besten innerhalb des Weges. Und entferne dich von den beiden Seiten des Mauers. Manche Leute laufen an den Mauer drin. Nee, ich berühre nicht, ich bin mir sicher. Er bleibt aber an den Mauer und er guckt ab und zu. Und andere geht auch neben den Mauer und manchmal macht er den Vorhang so, ein bisschen, um zu gucken. Das sind die Versuchungen. Das sind die Prüfungen. Die Türen und die Wege und die Zweige der Satane. Geh in der Mitte des Weges. Und das braucht Standhaftigkeit und Geduld. Und die Gemeinde, die dich drückt und dich in der Mitte lässt, trenne dich nicht von der Gemeinde. Sonst bist du an dem Rande, wie dieser Schaf. Bleib in der Gemeinde drinne und geh und guck nur vorne. Brauchst du nicht rechts und links zu gucken, vorne. Deswegen, liebe Brüder, wenn wir heute von dieser Aya und von diesem Gleichnis etwas nach Hause mitbringen wollen, dann müssen wir Folgendes mitbringen. wenn du Gutes tust, also die Garten und so, wenn du Gutes tust und Hasanat verrichtest, bete Allah, dass er deine Taten annimmt. Und sei aufrichtig dabei. Und reinige dein Herz immer, damit Allah Ta'ala dir deine Früchte segnet. Weil derjenige, dessen Garten verbrannt wurde, er hat das aus Augendienerei gemacht. Und er hat das mit falscher Art und Weise alles gemacht. Trotzdem hat er Früchte bekommen. Aber die Prüfung kommt und bringt ihn in der Zerstörung. Also, Aufrichtigkeit bei den Taten. Zweitens, sei niemals in hundertprozentiger Sicherheit, dass du doch gerettet bist, sondern bitte Allah um Befestigung. Und bitte Allah immer um Rechtleitung und dass er dich errettet. Drittens, schätze niemanden runter. Schätze niemanden runter, besonders die Wissenden. Respektiere sie. Sonst verlierst du die Weisheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Viertens, hab Zeiten und Momente, dass du dich hinsetzt und nach die Worte Allahs nachdenkst. Das ist wichtig. Wenig Leute machen dies. Viele Leute sind mit ihrem Geschäft und ihrem Business beschäftigt und geben für Religion nichts. Wallahi, sie werden verlieren. Hab Zeit, um nachzudenken, weil dann Allah Ta'ala in diesem Gleichnis sagt, das sind unsere Zeichen. Die prägen wir für denjenigen, die nachdenken. Denke nach und setze dich hin. Und sechstens, berühre nicht und nähere nicht die Grenzen Allahs. Und wenn eine Versuchung kommt, dann müssen deine Gefahrglocken funktionieren. Und dein Antivirusprogramm muss funktionieren. Indem du die Viren wegmachst von deinem Körper, von deinen Gedanken, von deinem Herzen. Und die Viren der Satane sind schlimmer als die Viren vom Computer. Im Computer kannst du gleich gleich Festplatte löschen und danach nochmal, kein Problem. Aber bei deinem Herzen, schlimm. Deswegen, du musst immer für dein Antivirusprogramm ein Update machen. Und dieser Update, setze dich hin, erwähne Allah und denke an seine Worte nach. Und bleib an dem Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam, das ist dein Update. Für deine Religion und für deinen Glauben. Und noch dazu, liebe Brüder, liebe Schwestern. Vorsicht vor der Versuchung im hohen Alter, dass du das Geld liebst und mehr liebst, als es natürlich ist und dass du dabei nicht übertreibst und die Liebe zum Geld darf nicht im Herzen sein, sondern das Geld ist nur in den Taschen. Nur in den Taschen. Es ist nicht im Herzen. Im Herzen muss die Liebe zu Allah und die Liebe zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, möge Allah uns davon Nutzen geben. Möge Allah uns davon segnen. Möge Allah uns durch dieses Gleichnis, möge Allah unsere Herzen ausbreiten für das Licht und für die Wahrheit und für die Weisheit. Möge Allah uns Weisheit geben. Möge Allah uns Wissen geben. Möge Allah uns seine Barmherzigkeit schenken. Möge Allah uns Recht leiten. Möge Allah uns auf seinen Weg befestigen. Möge Allah uns vor allen Versuchungen beschützen. Möge Allah uns Kraft und Stärke geben vor den Satanen. Möge Allah uns vor den Satanen stärken. Möge Allah uns Kraft geben. Möge Allah unsere Glaube und unsere Gewissheit stärken. Möge Allah uns das Paradies geben. Möge Allah unsere Sünden vergeben. Möge Allah uns verzeihen. Möge Allah uns die Aufrichtigkeit geben. Möge Allah uns ein gutes Ende schenken. Möge Allah uns ein Ende schenken auf seinen Weg, auf seinen Wohlgefallen. Möge Allah uns vor seinem Zorn behüten. Möge Allah uns vor seiner Verfluchung und Verdammung beschützen. Möge Allah uns lieben. Möge Allah uns lieben. Möge Allah uns von seinen Awliya machen. Möge Allah uns von seinen Awliya machen. Möge Allah uns die höchsten Stufen im Paradies geben. möge Allah uns von den Nachbarn des Propheten sallallahu alaihi wasallam machen. Amin, amin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum für das gute Zuhören.